Deutschlandfunk, Medias Res.
Michael Kraske ist Schriftsteller und Journalist in Leipzig. Ein gebürtiger Wessi, der aber schon lange im Osten beheimatet ist. Und der sich viele Gedanken gemacht hat über das Verhältnis von Ost und West. Zum Beispiel in seinem Buch Der Riss, wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört. Und er hat sich publizistisch spezialisiert auf Rechtsradikalismus und das Problem, wie Verschwörungserzählungen und Demokratieverachtung die Gesellschaft unterminieren. Das neueste Buch, das er mit herausgegeben hat, heißt Demokratie braucht Rückgrat. Im Untertitel, wie wir unsere offene Gesellschaft verteidigen. Wie Medien dabei mithelfen können, das haben wir ihn vor unserer Sendung gefragt.
Ja, Medien haben natürlich klassischerweise die Wächterfunktion, eine Art Kontrollfunktion. Sie müssen der Regierung und den Regierenden auf die Finger gucken. Sie müssen aber auch die Gefahren für die Demokratie eigentlich wie so ein Seismograf aufgreifen. Und eine Aufgabe, die vielleicht in den letzten Jahren in Zeiten von Desinformation immer wichtiger wird, ist, sie müssen auch als Faktenlieferant Graswurzelarbeit leisten, ja, und sage ich mal, wahres, recherchiertes, wirklich von Falschinformationen und Lügen trennen. Und das wird ihnen im Moment umso schwerer gemacht, als die Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten ja massiv zugenommen haben.
Haben Sie da selber auch Erfahrungen gemacht?
Naja, jeder, der, sage ich mal, in dem Bereich Rechtsextremismus recherchiert, der hat irgendwann auch mit Anfeindungen und mit Hass zu tun. Das geht mir nicht anders als anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich spreche eben tatsächlich auch mit vielen. Und mir hat zum Beispiel gerade die Spiegel-Redakteurin Ann-Kathrin Müller geschildert nochmal, dass sie eigentlich ein beständig hohes Hassniveau von digitalen Anfeindungen erlebt, die dann sogar stärker werden, wenn sie im Internet ja als Feindin markiert wird oder wenn beispielsweise Politiker ihren Namen so posten, dass dann sich der Hass über sie ergießt.
Das, was im Netz viral oft geht, das ist ja nicht gerade das sauber Recherchierte, sondern das sind eben Anfeindungen und alles, was wo irgendwo viele Emotionen mitschwingen. Wie begegnen Sie dem?
Naja, es ist schon so, glaube ich, dass man als journalistische Redaktion weiter unbeirrt seine Arbeit machen muss, dass man auch zu Themen beispielsweise ja wie Impfen oder Corona-Maßnahmen oder jetzt eben die Maßnahmen gegen den Krieg oder sage ich mal die Haltung, die man zum Krieg einnimmt, sollen deutsche Waffen geliefert werden, dass man da unbeirrt seinen Job machen muss, dass man die Fakten darstellen muss. Aber ich weiß das natürlich auch, dass zum Beispiel im Social-Media-Bereich auch die Öffentlich-Rechtlichen massiv damit zu kämpfen haben, dass gerade bei diesen Reizthemen eben eine Flut von Hasskommentaren kommt. Der Journalismus muss dagegenhalten, aber man muss sich auch klar machen, dass da immer Menschen sitzen und arbeiten, die dadurch massiv gefährdet werden und die man schützen muss.
Gibt es denn wirklich diesen Unterschied zwischen Ost und West? Also sind ostdeutsche Journalistinnen und Journalisten stärker im Visier und haben vielleicht auch nicht das Umfeld, das wohlwollende Umfeld, was sie sich da gerne wünschen würden?
Also einerseits, glaube ich, ist es eher eine Frage der Größe der Redaktion. Ja, einige Redaktionen wie Spiegel, dpa, die sind dem sogenannten Schutzkodex beigetreten. Die haben also Strukturen und feste AnsprechpartnerInnen geschaffen für Journalisten, Journalistinnen, die da wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen oder angefeindet werden. Andererseits ist es natürlich so, dass der Osten in den letzten Jahren der Hotspot war, gerade auch rassistischer und rechtsextremistischer Mobilisierungen. Und es ist schon so, mir hat neulich ein junger Fotoreporter erzählt, der also sehr stark dieses Protestgeschehen in den vergangenen Jahren beobachtet hat, dass es ihm nicht mehr gefahrlos möglich ist, beispielsweise in Sachsen solche Demos zu besuchen, weil er dort permanent angefeindet wird. Das hat sicherlich eben einerseits mit dieser verstärkten Mobilisierung zu tun, die dann da auch von rechtsextremen Akteuren wie beispielsweise den Freien Sachsen in den sozialen Medien vorgenommen wird, via Telegram etc. Das hat aber auch damit zu tun, dass möglicherweise die Grenzen da auch nicht immer klar gezogen worden sind, dass die Pressefeindlichkeit nicht jederzeit auf einer Demo so verteidigt wird, wie man sich das wünschen müsste.
Nun spricht ja nun auch dafür, für das, was Sie sagen, für die verstärkte Mobilisierung, dass die AfD gerade viele Parteien im Osten überholt. Dort ist die Partei laut Umfrage mit 26% die stärkste Kraft, würde morgen gewählt werden. Welche Rolle können die Medien dabei spielen?
Wir haben ja gesehen, dass die AfD tatsächlich in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark einfach über Ideologie, über das, was ich mal Tatworte genannt habe, die politische Kultur verändert hat. Da ist also offener Rassismus verlautbart worden. Und die Medien haben da anfangs, wie ich finde, eine sehr unglückliche Rolle gespielt. Sie waren so eine Art Pressestelle, die 1:1 solche Aussagen nur reproduziert haben. Des Weiteren kann man vielleicht so Beispiele nennen, ja, also in der sogenannten Flüchtlingskrise war dann von der Flüchtlingswelle sehr häufig die Rede. Man liest dieses schlimme Wort heute immer noch und man muss sich klar machen, dass mit diesen Worten tatsächlich Deutungsrahmen aufgerufen werden. Das verbindet man mit Naturkatastrophen. Da werden Menschen entmenschlicht, ihnen wird die Individualität abgesprochen und sie werden ja als existenzielle Bedrohung dargestellt und das schafft unfassbare Ängste. Und in dem Fall würde ich mir wünschen, dass die Redaktionen da ein hohes Maß an Sensibilität entwickeln, weil wir wissen, dass aus solchen Emotionalisierungen und Mobilisierungen, die dann auf der Straße und im Netz stattfinden, am Ende auch rechte Gewalt erwächst.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang ja durchaus von einem Versagen von Justiz und auch Medien und anderen gesellschaftlichen Akteuren, wenn es eben um das Reden über extremistische Bedrohung geht. Aber das Problem wird ja nicht kleiner, wenn man diese sämtlichen Player in Mithaftung nimmt, oder?
Ja, ich glaube, man muss die Dinge zunächst mal einfach klar beschreiben. Deswegen ist, was ich angesprochen habe, diese journalistische Graswurzelarbeit so wichtig, dass man sich zum Beispiel wirklich genau anguckt, diese hybriden Protestgemeinschaften, die sich da eben maßgeblich im deutschen Osten gebildet haben, wo also wütende, radikalisierte BürgerInnen in vielen Fällen gemeinsam mit Rechtsextremisten auf die Straße gehen. Wofür stehen die? Was finden sich dort für Bilder und für Symbole? Und dafür ist es ganz wichtig, dass eben diese mutigen ReporterInnen da nah rangehen, dass sie da aber dann auch den Schutz erfahren, dass beispielsweise die Polizei in den Einsätzen das nicht als weitere Provokation ansieht, dass da überhaupt journalistisch berichtet wird, sondern dass ganz klar gemacht wird, Pressefreiheit und freie Berichterstattung ist ein Grundrecht und das schützen wir. Da muss viel niedrigschwelliger reingegangen werden, schon beim Griff in die Kamera, beim Schubsen, was alltäglich geworden ist, damit auch gar nicht diese Lerneffekte eintreten, so nach dem Motto, ich kann zum Beispiel auf ReporterInnen losgehen und mir passiert nicht viel.
Nun gibt es ja schon lange die Diskussion oder es wird beklagt, dass es zu wenig originäre ostdeutsche Medien gibt, dass nach der Wende im Grunde westdeutsche Verlage sich im Osten breit gemacht haben. Haben Sie den Eindruck, dass es wirklich bis heute auch problematisch ist, dass es eben kaum originäre ostdeutsche Medien gibt und auch kaum originäre ostdeutsche publizistische Stimmen?
Also das mit den publizistischen Stimmen empfinde ich anders. Gerade in den letzten Jahren sind da vor allen Dingen junge ostdeutsche Stimmen sehr prominent in den Medien vertreten. Entscheidend ist für mich, wie nah ist der Journalismus dran. Und da haben wir natürlich das Phänomen, dass überall die Ressourcen eingespart werden. Der Spiegel hat in den vergangenen Jahren einige Büros geschlossen. Es sind überhaupt nur Einzelne, auch von den Überregionalen, die sozusagen ja vor Ort ganz nah dran sind, rumfahren und da eben auch Stimmen und Geschichten einsammeln. Es ist also zuallererst, denke ich, ein großes Problem der Ressourcen. Es muss genug investiert werden, man muss sich die Recherche was kosten lassen und dieses Zusammenstreichen, was dann zum Beispiel auch bei den Lokalen erfolgt, die hier ja gut vernetzt sind. Und es gibt mit der Freien Presse in Chemnitz, mit der Sächsischen Zeitung hier hervorragende Lokalzeitungen. Denen muss man genug Möglichkeiten geben, dass die wirklich auch noch diese Geschichten vor Ort recherchieren können, nicht unter Zeitdruck. Da ist der Journalismus wirklich in der Bredouille, weil diese vermeintlichen Sparzwänge die eigentlichen Kernaufgaben inzwischen tatsächlich bedrohen und hinzu kommt die von mir angesprochene, inzwischen ritualisierte und systematische Pressefeindlichkeit. Das heißt, da sind wirklich Kurskorrekturen notwendig.
Eine Einschätzung des Schriftstellers und Journalisten Michael Kraske.